Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihren größten Beitragszahler verloren. Ein Jahr nach der Ankündigung unter US-Präsident Donald Trump ist jetzt der Austritt der Vereinigten Staaten offiziell wirksam geworden. Doch wie geht es nun weiter? Die WHO steht jedenfalls vor massiven Einschnitten. Über die Zukunft der Organisation spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Tobias Ulbrich. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Herr Ulbrich, wie gravierend ist der finanzielle Einschnitt durch den US-Austritt konkret? Wie schmerzhaft ist also all das für die WHO?
Ja, der Einschnitt ist gravierend. Wie Sie schon eingangs sagten, waren die Vereinigten Staaten der Hauptzahler der Weltgesundheitsorganisation über viele Jahre. In den Jahren 2020 bis 2022 hat zwar Deutschland mal kurzfristig die USA als Hauptzahler überholt gehabt, aber im Großen und Ganzen ist dieser herausfallende Block gigantisch groß.
Also welche strukturellen Veränderungen sind nun nötig, um den Wegfall eines so großen Beitragszahlers wie die USA aufzufangen?
Ja, meine Befürchtung ist, dass es dann entsprechend die Kosten umgelegt werden auf die bisherigen Mitglieder. Das betrifft dann hauptsächlich Deutschland als bisherigen danach stehenden Hauptzahler und vor allem eben auch die NGOs, die ein größeres Gewicht erhalten, denn durch die entsprechenden Stiftungsgelder und das Agenda-Setting, das sie betrieben haben, wird der Einfluss natürlich der NGOs in diesem Rahmen dann noch größer, wenn die Vereinigten Staaten mit ihrem Block wegfallen.
Aber das bedeutet ja, diese NGOs, die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, werden ja häufig auch schon durch staatliche Mittel gefördert. Heißt das, der Staat bzw. der Steuerzahler, der zahlt dann sogar doppelt?
So kann man es sehen. Also wir haben ja einmal den großen Zirkel des Influencer-Blocks, wie ich ihn einmal nenne, um die WHO herum. Das ist hauptsächlich eben CEPI, Coalition of Epidemic Preparedness Innovations, gegründet von Gates und Wellcome Trust. Dann haben wir die Gavi, Vaccine Alliance, initiiert von der Melinda und Bill Gates Stiftung. Dann haben wir den Global Fund, finanziert durch die Staaten und Stiftungen, die wiederum von Gates und Rockefeller als Schlüsselgeldgeber eben wieder zusammen sich im Global Fund wiederfinden. So, und wenn wir uns dann mal angucken, wer hinter diesen dreien Hauptakteuren hinter der WHO stehen, dann sehen wir eben an führender Position die Bill und Melinda Gates Foundations mit einem Vermögen von 70 Milliarden US-Dollar, dann den Wellcome Trust mit 38 Milliarden US-Dollar, die Rockefeller Foundation mit 5 Milliarden US-Dollar, Bloomberg Philanthropes jährlich Fördervolumen 1,5 Milliarden US-Dollar, die Mastercard Foundation mit 40 Milliarden US-Dollar, Children's Investments Fund Foundation ca. 6 Milliarden US-Dollar und all diese zusammen sind dann wiederum in neue Organisationen, wie Sie schon sagten, wieder mit staatlichen Geldern verquickt, die dann das Agenda-Setting betreiben. Und wenn wir uns das Agenda-Setting einmal ansehen, dann stellen wir fest, dass nicht durch die Mitgliedstaaten das Agenda-Setting stattgefunden hat, sondern durch diesen Influencer-Block all die Marschrouten gesetzt worden sind bei der WHO, die wir als Bürger in den letzten Jahren gesehen haben.
Lassen Sie uns noch kurz bei den Zahlen bleiben. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Deutschland sogar mal kurz der Hauptzahler gewesen ist, was die Staaten angeht, auf jeden Fall aber zur Spitzengruppe der Beitragszahler bei der WHO gehört. Was bedeutet das in Zahlen?
Das bedeutet in Zahlen, dass Deutschland auch natürlich dann, wenn man es prozentual nun auf die Mitglieder aufteilen wollte, was an Fixkosten ja durch die Mitgliedstaaten im Kern getragen wird und das Agenda-Setting eben über den sogenannten Influencer-Block, dann müssen diese Fixkosten entweder drastisch gesenkt werden bei der WHO, was wohl kaum möglich ist, oder sie müssen entsprechend umgelegt werden auf die Mitgliedstaaten und das bedeutet für Deutschland wiederum substanzielle Mehrzahlung.
Lassen Sie uns noch auf ein anderes Land schauen. US-Präsident Donald Trump hatte der WHO unter anderem vorgeworfen, dass China eine zu große Macht innerhalb der Organisation habe. Dürfte diese Macht dann jetzt nicht noch größer werden? Und was könnte das in der Praxis bedeuten?
Ich glaube, dass es nicht in den Bereichen gespart wird, wo das Agenda-Setting zugunsten der Pharmaindustrie stattgefunden hat. Also Pandemievorbereitung, Impfkampagnen, COVAX-Pandemieabkommen wird sicherlich nicht der Bereich sein. Impfprogramme, die im Schwerpunkt eben von der Gates Foundation betrieben werden, auch nicht. Digitale Gesundheit mit Sicherheit auch nicht. Nämlich man will ja insgesamt diese Impfpässe und globalen Zertifikate digitalisiert in der Welt umsetzen. und auch der One Health-Ansatz, die Klimaagenda, die ja von der Rockefeller-Stiftung eben in die WHO getragen worden ist, ist vielleicht einer der Gesichtspunkte, weil er insgesamt international nicht mehr die tragende Grundrolle spielt. Da ist möglicherweise der Rotstift möglich, aber ich befürchte, dass es in alle Felder gibt, wo gerade eben die Ärmsten, die am dringendsten die Unterstützung nötig haben, eben ihre Unterstützung gestrichen bekommen.
Was wären das für Länder? Ich denke da beispielsweise an afrikanische Staaten.
Ja, das ist auch genau das, woran ich auch dachte, dass eben dort die Hilfsprogramme, Unterstützungsprogramme, um das Notdürftigste in diesen Ländern an Gesundheitsgrundversorgung eben zu leisten, nicht geleistet werden kann.
Die WHO hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten eigentlich sogar noch Schulden hätten, 130 Millionen Dollar. Die USA, die winken aber ab und sagen, wir haben in der Vergangenheit ja schon genug bezahlt. Wie glauben Sie, wird es an dieser Stelle weitergehen?
Ich glaube, man wird sich da in dem Segment einigen, wie das immer so ist, hinter verschlossenen Türen. Ich glaube auch nicht, dass es in einen Rechtsstreit diesbezüglich ausartet, weil die Vereinigten Staaten natürlich ganz viele Möglichkeiten haben, eben finanziell mitzuspielen, auch eben in den anderen Organisationen, die ich gerade genannt habe. Die sind ja nicht aus allen ausgetreten, sondern jetzt der WHO. Das heißt aber nicht, dass sie in den anderen unterstützenden Organisationen ausgetreten sind. Das heißt, dort laufen die Programme ja auch weiter und da wird es wahrscheinlich eine Art von Quersubventionierung geben.
Beschädigt der Austritt der USA nicht auch die internationale Glaubwürdigkeit der WHO? Deutsche Medien versuchen übrigens umgekehrt, es so darzustellen, als müssten wir viel eher an der Glaubwürdigkeit der Trump-Administration zweifeln.
Ich glaube, für die Glaubwürdigkeit der WHO ist hauptsächlich Tedros und die WHO selbst verantwortlich. Das Vertrauen jedenfalls in die Pandemiebewältigung lässt zu wünschen übrig, weil viele eben der kolportierten Maßnahmen der Weltgesundheitsorganisation bezogen jetzt eben auf Lockdowns oder die Wirksamkeit der Vakzine oder aber auch die ganz klaren Feststellungen, die Professor Dr. Ioannidis im Auftrag der WHO zur Gefährlichkeit des Virus feststellte, eben nicht die Öffentlichkeit gewonnen hat und damit im Grunde genommen das, was man von der WHO erwartet, eben eine objektive Gesundheitssteuerung international wahrheitsgemäß durchzuführen, bereits hier in dieser Pandemie gescheitert ist. Und vor dem Hintergrund ist die Weltgesundheitsorganisation eben keine gewesen, die sich jetzt hier eben zugunsten der Bevölkerung tatsächlich bemerkbar gemacht hat. Im Gegenteil, ist es so, wie es eben noch Robert Kennedy anmerkte, eben in vielen Bereichen schädlich war, weil nämlich ansonsten die entsprechenden Mitgliedstaaten eine andere Entscheidung getroffen hätten.
Sie haben es angesprochen, US-Außenminister Rubio und US-Gesundheitsminister Kennedy Jr., die hatten vor wenigen Tagen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, die WHO habe wiederholt gegen die Interessen der Vereinigten Staaten gehandelt. Auch habe es Versäumnisse während der Corona-Zeit gegeben. Sie würden den beiden also zustimmen?
Voll und ganz.
WHO-Generalsekretär Tedros, der sieht das anders. Die WHO, die habe ja stets versucht, vertrauensvoll mit den USA zusammenzuarbeiten. Welche Rolle spielt Herr Tedros generell für Sie bei der WHO?
Letztendlich ist Herr Tedros angesichts der Tatsache, dass das Agenda-Setting eben nicht von den Mitgliedstaaten bestimmt wird, die zwar die Hauptgeldgeber sind, sondern eben von dem Influencer-Block, den ich gerade bezeichnet hatte, ist Herr Tedros letztendlich der Erfüllungsgehilfe genau dieses Influencer-Blocks. So, und da muss man sich natürlich fragen, ob Mitgliedstaaten tatsächlich so unfassbar viel Geld in die Weltgesundheitsorganisation hineingeben, wenn am Ende des Tages private Stiftungen und vor allem eben die pharmazeutische Industrie, die hauptsächlich eben ihren Produktabsatz im Auge hat, letztendlich den Ton angibt, der für die Weltgesundheitsorganisation maßgebend ist. Es ist dann schnell verständlich, warum dann eben die Vereinigten Staaten sagen, dass die Interessen der Pharmaindustrie nicht deckungsgleich sind mit den Interessen der Vereinigten Staaten oder der Bürger der Vereinigten Staaten.
Werden die Vorwürfe gegen die WHO etwa zu Corona von irgendwem in der Organisation überhaupt ernst genommen?
Ich glaube, da nimmt niemand irgendetwas ernst, weil sie generell komplett über den Dingen stehen. Es gibt ja auch im Grunde genommen nicht so etwas wie ein Untersuchungsausschuss oder eine Organisation, die mal prüft, was richtig oder falsch gemacht worden ist, sondern sie schmoren im eigenen Saft und sind sich selbst gefällig. Und genauso ist auch das entsprechende selbstbewusste Auftreten in der Öffentlichkeit.
Schauen wir auf die Zukunft. Ist damit zu rechnen, dass nach den USA auch weitere Staaten ihre Beiträge kürzen oder sogar austreten könnten aus der WHO?
Das ist vielleicht auch eine der Gesichtspunkte, die hier als positiver Effekt eintreten, denn immer wenn es ums liebe Geld geht, kommen Diskussionen auf. Und diese Diskussionen sind vielleicht ganz fruchtbar, weil auf einmal eben Mitgliedstaaten zusätzlich eben zur Kasse gebeten werden sollen, die eben dieses Geld nicht geben wollen und dann auch mal sich genauer angucken und in Frage stellen, welche Programme sie eigentlich finanzieren und wen sie mit welcher Agenda dort eigentlich finanzieren. Und möglicherweise kommt dann die WHO auch zu dem Ergebnis, dass eben die Hauptzahler, die Mitgliedstaaten, auch vielleicht eigenständig ein der Weltgesundheitsorganisation zu Gesicht stehendes Programm entwirft und nicht mehr den Influencer-Block hinterherläuft.
Abschließend, Herr Ulbrich, braucht es die WHO in ihrer jetzigen Form überhaupt oder könnte es auch eine Alternative geben?
Also grundsätzlich ist es ja sehr sinnstiftend, wenn international in Bezug auf eben Pandemien, Erreger und so weiter zusammengearbeitet wird, denn diese machen ja bekanntlich an Grenzen nicht Halt. Und da eine Koordination zu finden und vor allem auch Alarmsysteme zu finden und Ausarbeitung, die international eben bei solchen Situationen helfen, ist ja durchaus sinnstiftend. Nur es ist natürlich nicht sinnstiftend, dass hier die Pharmaindustrie sich die Weltgesundheitsorganisation zum eigenen Marketing-Tool macht, in dem eben darüber eigene neue Absatzmärkte koordiniert werden.
Eine Einschätzung war das von dem Rechtsanwalt Tobias Ulbrich und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.